Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast, wie immer mit mir und Mighty Matze Matthias Bodoff.
Da sind wir wieder. Einen, ja, was sagen wir? Schönen guten Tag, schönen guten Abend, schönen guten Morgen.
Wir sind heute am Mittwoch dran, ja? Es ist ein Mittwoch, Matthias. Kannst du das glauben?
Für unsere Verhältnisse relativ früh dran. Es ist ein Mittwochabend, an dem wir den Podcast aufnehmen. Und es ist wieder mal einer von diesen Mega-Podcasts, auf die man sich die ganze Woche schon gefreut hat. Also Carsten, ich brenne für das kommende Wochenende. Ich kann es kaum abwarten. Der Carsten hat mich eben kontaktiert, angerufen hier über Skype und wollte mit mir ein Gespräch anfangen. Und seine ersten Worte waren, lass es gleich loslegen, weil wir so heiß drauf sind, gemeinsam über das Wochenende, was jetzt kommt, zu sprechen. Und ich glaube, euch da draußen geht es genauso. Wer Kampfsport-Fan ist, wer MMA-Fan ist, wer Fan von der UFC ist, der hat am Wochenende ein echtes Fest vor sich, oder?
Ja, ich finde es sehr freundlich, wie du dich auf meinen Geburtstag freust, Matthias.
Das kommt auch noch dazu.
Jawohl. Ja, aber nicht am Wochenende, ich habe am Freitag Geburtstag. Na, Stichwort rote Jacke, Matthias. Ja. Ja. Aber egal, ja. Und wir haben tatsächlich Freitag auf Samstag schon das erste Event. Ich dachte eigentlich, ich habe mich eigentlich gefreut, so an meinem Geburtstag, ich bin ja eh lange wach und so, da kann ich direkt noch ein schönes Event mir anschauen. Und dann war ich zuerst enttäuscht, bis mir dann ein Zuschauer aber geschrieben hat, One läuft gar nicht Samstag auf Sonntag wie die UFC, sondern Freitag auf Samstag.
Stimmt, die machen sehr oft freitags ihre Veranstaltungen, ne?
Ja. So auch jetzt.
Krass.
Also, Matthias, was haben wir an Events am Wochenende? Wir haben zum einen One Championship, darüber sprechen wir endlich. Hier, der ein oder andere wird sich freuen. Felix zum Beispiel hat mir öfters geschrieben, hey, mach doch mal mehr One bitte, das sind doch manchmal große Karten. Dann haben wir ebenfalls Canelo, da jetzt Box am Wochenende und wir haben natürlich UFC 288, ein Pay-Per-View, auf den wir uns auf jeden Fall freuen und ich denke, das Podcast-Publikum ist großteils ein ganz anderes als auf YouTube. Auf YouTube zündet UFC 288 noch nicht so. Aber ich denke, bei vielen Zuschauern hier, bei vielen Zuhörern, wird das Ganze schon ein heißes Thema sein. Ja, Matthias, womit fangen wir an? Ich würde sagen, wir fangen tatsächlich mit dem Freitag auf Samstag an. Wir haben One Championship gratis auf YouTube, muss man dazu sagen. Ich muss jetzt aber hier ein bisschen tippen, damit ich die Fightcard aufmache. Was weißt du denn so über One am Wochenende?
Also ich weiß eigentlich weitestgehend nur das, was ich von deinen Berichterstattungen entnehmen konnte. Ich weiß, dass 2-3 Top-Kämpfe auf der Karte sind. Ich kenne aber auch nicht die gesamte Karte. Was mich persönlich sehr interessiert, ist das Comeback von Sage Northcutt, oder?
Oh ja, auf jeden Fall.
Das war ja damals der Wonderboy und ich kann mich noch an seinen ersten Kampf erinnern, als er dann diesen spektakulären Salto am Ende des Kampfes gemacht hat. Auf alle Fälle ein Typ, der einen Wahnsinns-Hype-Train ausgelöst hat bei der UFC, der aber dann leider ausgebremst wurde. Natürlich auch immer eine schwere Situation, wenn man schon als der Superstar in den Käfig kommt und natürlich von jedem gejagt wird, als wäre man schon Champion. Das macht es extrem schwer. Dann hat er die UFC verlassen, ist zu One Championship gegangen. Ich weiß nicht, ob er erwartet hat, dass es da einfacher ist. Einfacher ist es definitiv nicht geworden. Er hat dann einen sehr, sehr schweren Knockout hinnehmen müssen, wenn ich mich richtig erinnere, mit mehreren Brüchen im Gesicht. Puh, das verändert einen Kämpfer. Ich bin überrascht, dass er den Schritt zurückgemacht hat jetzt zum Kampfsport. Ich hätte mir gut vorstellen können, dass nach so einem schweren K.O., wo du wirklich das ganze Gesicht kaputt hast, dass du da dann sagst, okay, das muss ich mir dann nochmal geben. Aber er scheint richtig Eier zu haben, er kommt zurück, er will wieder kämpfen. Ich hoffe nur, dass es nicht in die Hose geht.
Ja, absolut. Sage Northcutt damals gegen den Kickboxer Cosmo Alexandre war das, ne?
Mhm.
wo er so oder das ist jetzt 4 Jahre her. Das ist der Wahnsinn, Matthias. 4 Jahre, dass man den das letzte Mal kämpfen gesehen hat. Das kommt krass. Einem doch gar nicht so lange vor, oder?
Das stimmt. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass es schon 4 Jahre her ist. Aber wie eben schon angesprochen, ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass er überhaupt noch mal wiederkommt. Weil das war ja kein einfacher K.O. Das war ja wirklich eine Zerstörung von seinem Gesicht. Hat er nicht eine Mehrzahl an Brüchen im Gesicht gehabt?
Waren das nicht 9 Knochenbrüche insgesamt? Glaube ich, bin mir nicht sicher.
Boah, brutal, oder?
Wahnsinn, ja.
Brutal. Also ich kann es mir kaum vorstellen. Ich könnte auch mal wieder eine Geschichte erzählen.
Okay.
Aber eine echt herbe Geschichte.
Okay.
Ich habe aber eine Zeit lang, um mich über Wasser zu halten, bei einer Sicherheitsfirma gearbeitet und musste dann auch so Türstehergeschichten machen. Und ich habe da mit 2 Brüdern zusammengearbeitet. Das waren halt wirklich so Türsteher, wie du sie dir vorstellst. Der eine war 2 Meter groß, vom Beruf Metzger, 160 oder 165 Kilo schwer. Der andere war ein bisschen kleiner, aber auch 135 Kilo schwer. Beide so Strongman-Typen, haben auch Strongman-Wettkämpfe gemacht, also Autos umwerfen und schwere Steine hochheben. Also wirklich massive Jungs. Die konnten auch richtig austeilen. Und auch wenn du die mal getroffen hast, die haben das weggeschüttelt. Also wirklich so das Modell Türsteher, wo du denkst, bin ich doch mal lieb und gehe wieder nach Hause, wenn die mich wegschicken. Jedenfalls habe ich in einer Nacht mit den beiden Brüdern gearbeitet und wir hatten in der Nacht eine größere Auseinandersetzung mit einer anderen Gruppe von Personen. In dem Falle waren es welche aus Ostdeutschland. Ist jetzt immer blöd, wenn man jetzt irgendwo sagt, das waren, ne, dann regen sich die Leute immer gleich drüber auf, aber in dem Falle waren es halt, ich sag's einfach mal, es waren halt Russen. Und die Auseinandersetzung war dann für uns relativ glimpflich abgelaufen. Wir sind da mit wenigen blauen Flecken davongekommen. Die Sache war geklärt. Tage später, ich kann mich noch genau dran erinnern, es war Rosenmontag, meine ich. Es war Karneval. Ich meine, es wäre direkt Rosenmontag gewesen. Wir waren gemeinsam unterwegs mit unseren Frauen, haben ein bisschen was getrunken, nicht viel. Und am relativ frühen Abend habe ich dann gesagt, oh, Jungs, ich verabschiede mich. Wir waren in so einer Kneipe. Ich gehe, mache mich auf den Nachhauseweg und bin weg. Die beiden Brüder, die sind dann nachher, nachdem der Großteil von uns gegangen war, die sind dann noch geblieben mit ihren beiden Frauen, wollten noch ein bisschen feiern. Und ich hatte zwischendurch schon beobachtet, dass so 1-2 Jungs uns so komisch angeschaut haben.
Aha.
Dummerweise waren das 2 von diesen Russen, die beteiligt waren an der Auseinandersetzung, die wir hatten.
Oha, okay.
Tage zuvor. Das heißt, die haben uns da gesehen. Ich bin dann irgendwann nach Hause, ne? Und ja, was dann passiert ist, kenne ich auch nur aus der Erzählung raus und was ich halt dann nachher gesehen habe. Jedenfalls meine beiden Freunde, meine Kumpels, meine Türsteherkollegen wollten dann diese Kneipe verlassen zu später Stunde, was sie auch getan haben, sind zur Türe raus und wurden dann vor dieser Kneipe aufgelauert von circa 12 bis 15 Russen.
Sicher, dass es Russen waren, nicht, dass da irgendwie Jorge Masvidal...
Kann gut möglich sein. Es geht jetzt auch nicht darum, dass es Russen waren oder Kanadier oder sonst irgendwas.
Gerade eben waren es Ostdeutsche.
Ja, es waren halt damals Russen.
Es waren Männer.
Spielt auch keine Rolle letztendlich. Ne?
Ja.
Die sind raus und haben die wirklich draußen sich versteckt gehabt mit 12 bis 15 Leuten, mit Baseballschlägern und anderem Schlagwerkzeug. Und haben meine beiden damaligen Arbeitskollegen sowas von zusammengeprügelt. Und der eine hat auch den Baseballschläger quer ins Gesicht reinbekommen, sodass die ganze Kauleiste zerschmettert war. Ich habe die Tage später immer noch bewundert, wie sie ihr Essen im Strohhalm zu sich genommen haben, weil die tagelang, wochenlang nichts kauen konnten, nichts essen konnten. Im Krankenhaus haben die gesagt, andere Menschen wären tot gewesen. Wäre so stark. Die hatten auch Brüche im Gesicht, der Kiefer. Carsten, du kannst dir nicht vorstellen, das Gesicht hat ausgesehen, komplett zugeschwollen. Also was die an Schmerzen gehabt haben müssen, unglaublich. Aber das waren dann auch richtig harte Jungs. War dann ganz witzig, wenn wir uns getroffen haben. Die haben im Strohhalm ihre Milchshakes zu sich genommen. War ein ganz brutaler Abend. Was auch witzig war, die wollten sich dann nachher zurückflüchten in diese Kneipe. Was meinst du, was die in der Kneipe gemacht haben? Die Tür zu.
Ja, ja, klar.
Dann standen die vor der Türe. Und ich musste damals, als ich das mitbekommen habe, dass der so bös K.O. gegangen ist und diese Knochenbrüche im Gesicht hatte, musste ich sofort an meine Türsteherkollegen denken. Wie muss das sein, wenn du da so schwere Verletzungen im Gesicht hast? Boah, also ganz übles Ding. Und wie kommst du da als Kämpfer zurück? Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das am Wochenende mit Northcutt funktioniert.
Matthias, was mich jetzt am allermeisten interessieren würde, war das damals in so einer kleinen Stadt wie Gunsberg oder war das schon ein bisschen was eine größere
Stadt? Die Stadt war schon etwas größer.
Weil es wundert mich, dass man, ne, ich meine, what are the odds? Ne? Wie stehen die Chancen, dass man gerade die nochmal trifft, weißt du?
Ja, krass.
Dachte ich eigentlich, es wäre jetzt so eine kleine Dorfkneipe, wo es nur eine Kneipe gibt, wo man abends hingehen kann.
War schon ein bisschen größeres Städtchen, aber wie es der Zufall so will, es geht dann manchmal ganz fix.
Wie geht's den beiden? Hast du noch Kontakt zu denen?
Ich habe jetzt längere Zeit keinen Kontakt mehr zu denen gehabt, seit ich aus dieser Türsteher-Szene raus bin. Den einen von beiden haben sie dann auch mal in den Knast gesteckt, das war auch witzig. Oh. Da standen wir abends an der Türe und dann kam das SEK mit zahlreichen Leuten und hat uns an die Wand gestellt. Und dann sagte damals der Richter, er will ein Exempel statuieren und hat dann den, der auch noch Familie hatte und Kinder, in den Knast gesteckt für ein paar Tage. Danach haben wir dann alle so nach und nach auch aufgehört mit dem Scheiß.
Wie mit dem Scheiß? Ihr wart doch Türsteher.
Ja, ist ein Scheißjob.
Das ist ja jetzt nichts. Du kommst ja nicht ins Gefängnis, weil du Türsteher bist, Matthias.
Carsten, ich hab 14 Mal vor Gericht mich rechtfertigen müssen. Ich habe 14 Mal vor Gericht gestanden.
Hast du den Sohn vom Richter an der Tür abgewiesen, oder was?
Nein, aber es
kam halt über die
vielen Jahre, wo ich das gemacht habe, wieder mal zu Auseinandersetzungen. Und es ist einfach, es ist kein schöner Job. Und ich war heilefroh, als ich das irgendwann dann nicht mehr machen brauchte.
Warst du danach Polizist oder davor?
Nein, davor war ich Polizist.
Und du hast die Polizei gekündigt, um dich auf das Bodybuilding zu konzentrieren?
Nein, ich hatte damals eine Auseinandersetzung bei der Polizei, wo ich zwei bzw. drei Personen verletzt habe. Und dann gab es ein Disziplinarverfahren.
Ach was? Okay. Ja. Wie jetzt? Hat dich da jemand, also du musst es ja nicht beantworten, aber hat dich da jemand genervt und ist ihm da einfach eine reingehauen oder wie ist das?
Nein, mich hat jemand angegriffen und dann habe ich mich verteidigt.
Und dafür wurdest du entlassen?
Nein, es gab dann eine Gerichtsverhandlung und bei der Gerichtsverhandlung ist das Ganze aber eingestellt worden. Also ich bin nicht verurteilt worden.
Ja.
Aber parallel dazu ist ein Disziplinarverfahren eröffnet worden gegen mich.
So eine interne Untersuchung?
Genau.
Ja.
Und ich bin dann damals voller Freude zu meinem Chef und habe ihm gesagt, hier, pass auf, die Gerichtsverhandlung, das ist eingestellt worden, aber er wollte unbedingt dieses Disziplinarverfahren aufrechterhalten. Es kann nicht sein, dass ein Polizeibeamter drei Menschen verletzt und praktisch ungeschoren davonkommt. Also er wollte, dass ich vom Dienst entlassen werde.
War das so ein, weißt du, wie ich mir so ein, das stelle ich mir so einen typischen Polizist vor, 5 Sterne auf der Schulter so, aber ein dicker Bauch und graue Haare.
Richtig, ja, genau. Das trifft die Beschreibung sehr gut. Und dann habe ich halt verbale Auseinandersetzungen damals mit meinem Chef gehabt, mit meinem Hundertschaftsführer. Und habe ihm gesagt, was er für ein Arsch ist und dass ich keinen Bock mehr habe auf den Job. Und dann musst du dir vorstellen, wie in so einem billigen B-Movie, wo ich dann meinen Dienstausweis und meine Knarre auf den Tisch gelegt habe und habe gesagt, du kannst deinen Scheiß alleine machen, ich komme nicht mehr wieder. Und dann bin ich gegangen.
Was denkst du? Hast du jemals ein Ergebnis gehabt vom Disziplinarverfahren? Das wird ja irgendwie.
Nein, habe ich nicht gehabt. Ich weiß aber vom Personalrat, dass mein Chef damals schon wollte, dass ich, wie gesagt, aus dem Dienst entfernt werde.
Ja, ach so, das heißt, wenn dich drei Leute angreifen, dann lass dich lieber zusammenprügeln, als dass du dich verteidigst.
Ja, wie gesagt, das Verfahren ist ja eingestellt worden und keine Ahnung, was er da gegen mich hatte. Und ich habe ja auch meine ganzen Kollegen und so auf meiner Seite gehabt. Da war jetzt
Ja.
keiner, der mir Schlechtes wollte. Aber ich habe mich dann einfach darüber geärgert, dass er dieses Disziplinarverfahren, so wie ich das verstanden hatte, war das eine Kann-Vorschrift. Das heißt, er kann das aufrechterhalten, er kann es aber auch einstellen. Und er wollte es halt nicht einstellen. Und in dem Moment sind halt die Pferde mit mir durchgegangen und habe ich ihn beleidigt und ja, dann aufgehört.
Was denkst du, wie wären die Chancen? Stell dir vor, alles bricht zusammen, du musst wieder bei der Polizei anfangen. Denkst du, da hättest du Chancen, wieder aufgenommen
Jetzt bin
zu
ich natürlich
werden?
zu alt dafür. Jetzt bin ich natürlich zu alt dafür.
Nee. Nee, nee. Warum sollst du zu alt sein?
Mit über 50?
Ja, du wärst ja jetzt kein Azubi mehr, aber du hast eine Ausbildung. War das in der Ausbildung noch, oder?
Nein, nein, die Ausbildung war abgeschlossen.
Ja, also hast du eine abgeschlossene Ausbildung als Polizeibeamter?
Vollzugsbeamter, ja.
Ja. Ja, Moment, als Polizist oder als in der JVA?
Als Polizist,
Ah,
ganz nicht in
okay.
der JVA. Polizeivollzugsbeamter, der ist nicht in der JVA.
Ah, ist das ein
Genau, genau.
Justizvollzugsbeamter? JVA ergibt ja auch Sinn. Okay, krass. Matthias, letzte Frage. Du musst es nicht beantworten, das interessiert mich einfach. Weißt du, was ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle? Da schubst dich einer, da schubsen dich drei Leute, du packst diesen Polizeischlagstock aus und vermöbelst die. War das so eine Art oder haben die dich richtig physisch angegriffen?
Nein, die waren zu dritt. Dann ist einer von denen auf mich zugekommen und hat gebrüllt, ich bring dich um.
Okay.
Und in dem Moment habe ich den auch schon mit einer Fauststoßkombination im Gesicht getroffen. Dabei ist ihm das Jochbein gebrochen. Dann der andere, der mich von der Seite gegriffen hat, den habe ich geworfen. Der ist unglücklich auf die Schulter gefallen, hat sich das Schlüsselbein gebrochen. Und der dritte, dem ist eigentlich gar nichts passiert. Der hat wirklich einen Kick in den Bauch bekommen, aber der hat jetzt keine Verletzungen.
Hattest du da nicht auch einen Arbeitskollegen, der da dabei war?
Ja, schon. Aber der hatte ja nichts zu tun. Ich hatte das Problem ja alleine
Ja,
gelöst.
aber hätte er nicht sagen können, hey, der Botthoff, der wurde angegriffen, der musste sich da verteidigen.
Ja, das haben ja auch die Zeugen gesagt. Wir hatten ja auch
Ach so,
Zeugen.
okay.
Aber das Problem war, dass der Richter keinen Angriff da gesehen hat. Und dass ich als ausgebildeter Polizeibeamter und Kampfsportler hätte wissen müssen, was ich mit meinen Schlägen anrichte.
Das ist ja Quatsch.
Und dann habe ich halt gesagt, ja, aber der ist auf mich zugekommen und hat gesagt, ich brüll dich um. Dann hat der Richter, pass auf, dann hat der Richter gesagt, aber Herr Botthoff, so eine Drohung nimmt man doch nicht ernst. Das ist doch so im Sprachjargon mal schnell ausgesprochen.
Ja, Wahnsinn.
Und dann habe ich gesagt, ich habe die Drohung ernst genommen und deswegen habe ich in dem Moment zugeschlagen. Aber das war nicht das mildeste Mittel. Ich hätte zurückweichen können, ich hätte verbal mich äußern können, ich hätte halt sonst was machen können. Ich habe halt zugeschlagen, das war halt der Fehler.
Aber ich meine, stell dir vor, es wäre jetzt so ein 1 gegen 3, hättest du da auch die, das ist jetzt echt eine absolut dumme Frage, okay, aber mich interessiert das. Hättest du theoretisch auch einfach damit du ein Warnsignal abgibst, quasi einfach die Pistole ziehen können? Nicht schießen, nicht, dass du jetzt da abknallst, aber hättest du theoretisch auch sagen können,
Habe
hey, jetzt.
ich in dem Moment ja gar nicht drüber nachgedacht.
Ja,
Ich
logisch, das passiert ja in Sekunden.
Diskussion. Aber gut, es ist
Wahnsinn.
bald 25 Jahre her, also was soll's.
Wow.
Schwamm drüber.
98 war das? Ungefähr?
Ungefähr
Ja.
99.
Ja. Krass. Das wusste ich aber jetzt noch nicht.
Echt?
Ich dachte, die wollten nicht, dass du sich zu sehr auf Sport konzentrierst und dann
Nee, nee,
Verletzungen
das Bodybuilding
bekommst
kam
und
erst 5 Jahre später. Ich habe erst 2004 meinen ersten Bodybuilding-Wettkampf gemacht. Als ich
okay.
bei der Polizei war, habe ich ja noch lediglich Kampfsport gemacht und halt 2, 3 Mal die Woche unterstützend zum Kampfsporttraining ein bisschen Krafttraining gemacht. Aber da fand ich Bodybuilding noch total blöd. Ich habe immer gedacht, was ist denn das für ein scheiß Sport? Da in Unterhose auf der Bühne stehen und Kasper machen, ist doch kein richtiger Sport.
Und dann hat es dich erwischt.
Ja, bin halt dann so da reingeschlittert in diese
Okay.
Bodybuilding-Szene. Jetzt
Matthias.
sind wir total abgeschweift.
Tja.
Jetzt haben die meisten haben jetzt schon abgeschaltet hier im Podcast. Lass uns
Nein,
schnell
nein, nein,
wieder
das ist doch
zur UFC
spannend.
zurückkommen. Aber die hätten ja auch vorspulen können. Das geht ja auch.
Ja, wir bleiben erstmal bei One, noch nichts UFC hier. Also, Sage Northcutt gegen Ahmed Muitaba. Wir kennen den Gegner nicht, dementsprechend können wir dazu eigentlich, also zum Gegner können wir nichts sagen. Ebenfalls interessant, der in Düsseldorf trainierende Roberto Soldic gegen Sebastian Kadestam. Auch da kennen wir den Gegner wieder nicht. Soldic gehört definitiv zu den besten Welterweights in ganz Europa. Stimmst du mir dazu?
Definitiv. Hat er auch schon bewiesen mit den Kämpfen, die er gemacht hat, oder?
Absolut.
Kann man ihm nichts absprechen. Guter Mann.
Wir haben Stamp Fairtex, wir haben Muay Thai mit Rotang, der kämpft. Und wir haben im Main Event den Titelkampf im Flyweight. Adriano Moraes gegen Mighty Mouse.
Demetrius Johnson.
Auch ein unterschätzter Kämpfer, wenn man so um die Pound for Pound der besten Kämpfer spricht, oder?
Absolut. Und da schlagen wir ja praktisch den Bogen, auch wenn wir jetzt noch nicht über Henry Cejudo sprechen wollen. Aber der hat ja seinen Titel damals gewonnen gegen Mighty Mouse.
Ja, absolut. Und so schließt sich der
Und
Kreis.
Mighty Mouse war damals ja auf Legendenlevel. Der hat ja wirklich jeden aus dem Weg geräumt, teilweise spektakulär aus dem Weg geräumt. Warum der jetzt nicht so die Aufmerksamkeit bekommen hat? Vielleicht zu wenig Trash-Talk, vielleicht einfach die Gewichtsklasse, zu klein, zu leicht, zu unscheinbar. Aber von den kämpferischen Leistungen her, glaube ich, einer der besten Kämpfer, die wir je in der UFC gesehen haben, oder?
Absolut. Auch ein bisschen langweilig, müssen wir aber ehrlich sein. Mighty
Aber lag
Mouse
es an
war.
ihm oder lag es an seinen Gegnern?
Ja, beides. Also in meinen Augen, ich bringe gerne mal als Beispiel Adesanya. Die Gegner von Adesanya machen die Kämpfe spannend, nicht Izzy selbst.
Ja.
Aber gut, dann machen halt
Ja,
die
ein
Gegner die
schwieriges
Fights auch
Thema.
langweilig vielleicht.
Ja.
Matthias, ja, One Championship läuft Freitag auf Samstag tatsächlich. Da freue ich mich drauf. Vor allem, ey, weißt du, worauf ich mich echt freue? Dass das Ganze so simpel auf YouTube geguckt werden kann. Und da fällt mir doch direkt ein, welches Event wir vergessen haben zu besprechen. Nicht nur die UFC letzte Woche, das war ja ganz okay, sondern ein viel, viel größeres Event, wenn wir ehrlich sind, oder? Hast du es dir gekauft?
Ich habe Bärnackel tatsächlich mir gekauft, zum ersten Mal, Carsten. Ich oute mich jetzt als ja, entjungfert, was BKFC betrifft. Ich habe mir zum ersten Mal ein Event von denen gekauft, weil mich einfach die Namen gereizt haben, die Kämpfer gereizt haben, weil ich die halt von der UFC her noch kannte. Und ich habe den Kauf auch nicht bereut, denn allein das Auftreten von Conor im Publikum hat mich schon so begeistert.
Nicht nur im Publikum, oder? Nicht nur im Publikum.
Das war schon ein geiles Ding.
Auf einmal
Und
stand er da mittendrin.
ja, das war schon eine krasse Nummer. Ich war drauf und dran, dir mitten in der Nacht zu schreiben, weil ich mir dachte, das ist doch ein YouTube-Video wert.
Ja, absolut, absolut.
Aber zeigt ja auch, dass die Veranstaltung schon das Publikum angesprochen hat, wenn Conor da vor Ort war. Und ich glaube, einige andere bekannte Kämpfer waren ja auch noch da.
Ja, und der Hausbesitzer, der Chef von BKFC ging auch all in tatsächlich mit diesem Event. Ich habe nämlich gehört, er hat sein Haus bürgen lassen quasi, um dieses Event finanzieren zu können. Also der hat wortwörtlich er hat sein Haus auf den Erfolg dieses Events gesetzt, um das finanzieren zu können. Und ganz ehrlich, da ist es natürlich Wahnsinn, wenn du so viel Vertrauen in dein Produkt hast, denn das hat er. Und dann zum Schluss gehen diese Szenen von McGregor und Mike Perry um die Welt. Das ist ja der Wahnsinn. Ich bin ehrlich, BKFC ist bei mir auch gerade so hat auch jemand kommentiert, gerade so an der Grenze zu dem, was man sich gerne reinzieht. Weißt du? Powerslap kann ich mir nicht viel anschauen. Also dieses so sinnlose Rumgewatsche da. BKFC hat aber so einen ganz gewissen Reiz. Ich finde es nicht zu asozial, weil es ja trotzdem sehr professionell aufgezogen wird und man jetzt immer noch argumentieren kann, du darfst nicht zu hart zuschlagen, denn ohne die Handschuhe verletzt du dir sonst die Hand ein bisschen schnell. Alles in einem. BKFC war ein super geiles Event, oder? Auch mit Eddie Alvarez gegen Chad Mendes. Aber Matthias, jetzt mal ehrlich. Hast du dir nicht auch gedacht, Mann, den beiden geht's aber gut, seitdem sie raus sind aus der UFC?
Ja, das denkt man natürlich. Und ich weiß, worauf du hinaus willst. Du sprichst die Pferdefleischportionen, ja. Die Haferflocken mit Schuss oder die Rühreier mit etwas mehr Ei drin an. Es ist immer schwierig. Ne? Wir haben ja verschiedene Faktoren. Zum einen haben die vielleicht eine andere Gewichtsklasse, können die anders trainieren, weil sie einfach kürzere Kampfzeiten haben. Ich kann natürlich, wenn ich kurze Kampfzeiten habe, mit viel mehr Muskelmasse effektiv kämpfen. Wenn ich aber 5x5 Minuten kämpfen muss über einen längeren Zeitraum, dann kann natürlich auch mehr Muskelmasse mir irgendwann zum Verhängnis werden. Das heißt, vom Training her habe ich vielleicht ganz andere Möglichkeiten. Das heißt, ich kann vielleicht beim Bärnackel viel mehr auf Power trainieren, kann viel mehr meine Muskelmasse mit reinbringen, weil ich so einen Kampf mit wenigen Schlägen entscheiden kann, dadurch, dass wir halt sehr schnelle Platzwunden haben. Ich habe, wie gesagt, sehr kurze Kampfzeiten. Ich meine 2 Minuten mit 1 Minute Pause. Das kann ich auch mit viel Muskelmasse bewältigen. Also man könnte in erster Linie auch erstmal sagen, es ist ein anderes Training, eine andere Vorbereitung. Aber dann müssen wir natürlich auch die andere Seite beleuchten. Wenn jemand natürlich so muskulös ist und offensichtlich an Muskelmasse zunimmt, nach so vielen Jahren, wo er jetzt schon hart trainiert, dann denke ich mir halt auch manchmal, wo kommt die Muskelmasse jetzt plötzlich her? Die haben ja vorher auch schon Gewichte gehoben und Training gemacht. Hängt das jetzt wirklich mit dem anderen Training zusammen oder hat man vielleicht doch so ein klein bisschen nachgeholfen? Auf der anderen Seite, auch hier wieder, es hat immer alles ein Pro und Contra. Wir kennen natürlich sehr viele Kampfsportler, die überhaupt nicht nach Doping aussehen und trotzdem schon positiv getestet wurden. Und dann haben wir wieder andere, die sehen aus wie Bodybuilder, haben bei der UFC gekämpft, wurden aber nie eines Dopingvergehens überführt. Also nur die Optik können wir hier nicht allein in die Waagschale werfen, aber der Verdacht ist natürlich schon begründet, da bin ich voll bei dir.
War das nicht hier William Knight letztens?
Ja, das sah ja brutal aus.
Ja, aber gekämpft hat er dann irgendwie gar nicht.
Ja, da haben wir es ja gesehen, die ganze Muskelmasse hat dem ja überhaupt nichts gebracht, ne? Mal ganz, und so ein Chad Mendes, der hat natürlich schon immer sehr gute muskuläre Ansätze gehabt.
Und er ist klein.
Ja.
Also ich denke, wenn man jetzt so 1,70 ist, dann sieht man schneller krass aus, als wenn man jetzt wie du hier 1,82.
Also wenn du mich jetzt fragen würdest, ist es möglich, die Muskelmasse von Chad Mendes natural aufzubauen, dann würde ich sagen, ja, zu 100%.
Ach was, okay.
Ja, definitiv.
Er sah auch
schon muskulös aus,
Carsten. Ja,
klar. Er hat diese Ansätze, er hat das Potenzial. Der sah selbst als Ringer schon muskulöser aus als die anderen.
Aber auf einmal ist er so aufgegangen, wie so ein Hefeteig.
Na gut, wie gesagt, das kann ja unterschiedliche Gründe haben. Ich streite es ja nicht ab. Aber wir dürfen natürlich auch nicht einfach sagen, ja, das ist so, nur weil er jetzt muskulöser als sonst aussieht. Ne?
Ist ja klar, naja. Gut.
Aber klar, die werden... Mein Gott, wenn sie keine Tests haben, warum sollen sie dann, mach halt.
BKFC hat sich also gelohnt zu kaufen, denke ich. Ich habe es mir nicht gekauft, bin ehrlich. Ich habe es mir da am Morgen danach, kannst auf Twitter alles Notwendige anschauen. Matthias, ja, du hast ja auch das Geld, weißt du?
Dankeschön. Du hast es. Ja, was heißt gelohnt? Carsten,
ich bin
halt so eine arme Wurst als Familienvater. Da ist es der Highlight am Wochenende, wenn du dann da sitzt und deinen Kinderpudding von Paw Patrol futterst und dabei BKFC guckst.
Gibt es wirklich? Gibt es wirklich Paw Patrol Pudding?
Ja. Wir haben 100 Stück davon im Kühlschrank Weil jedes Mal, wenn meine Frau einkaufen geht, meine Tochter darauf besteht, dass dieser Pudding gekauft wird. Und meine Tochter kauft diesen Pudding eigentlich nur, weil diese Figur da mit drin ist. Und ich muss dann die Puddings essen.
Ach, das ist dieses typische Kindermarketing, weißt du?
Genau, das ist wie so ein Überraschungsei. Ja. Unten ist der Pudding, oben ist die Figur. Ich glaube, wir haben mittlerweile den ganzen Kühlschrank voll davon. Ich habe schon gesagt, wenn wir das nächste Mal zur UFC-Party einladen, ab und zu kommen ein paar Freunde von mir und dann gucken wir gemeinsam UFC.
Aha.
Dann gibt's diesmal zum Essen nur Pudding.
Guck mal, Matthias, 4 Jahre Podcast zusammen. Ich erfahre jetzt erst, dass es bei dir manchmal UFC-Partys gibt.
Du Schwätzer, du wärst der Erste, den ich einladen wollte. Komm doch vorbei.
Ich dachte, wir wären Freunde gewesen, Matthias. Jetzt erfahre ich hier solche Dinge. Ich habe dir das mit deinem 50. Geburtstag immer noch nicht verziehen. Wollte ich dir nochmal angemerkt haben, ne?
Ja.
Das vergesse ich dir auch nicht. Aber gut, Matthias. UFC 288 steht an. Gerade hatten wir es ja über die Flyweights im Main Event. Jetzt haben wir einen Flyweight, der beim Bantamweight kämpft, der aber auch der Bantamweight Champion war. UFC 288, Samstag auf Sonntag ab 4 Uhr auf dem UFC Fight Pass oder die teure Alternative auf The Zone. Ich sage übrigens die teure Alternative, weil monatlich gesehen Fight Pass kostet, ich habe es aktuell für 3 Euro im Monat oder 4 Euro im Monat, gab es letztens zum Kauf. Deshalb lohnt es sich, mir bei Instagram zu folgen. Ich habe es da ein paar Mal in der Story gepostet. Plus 18 Euro der Pay-Per-View macht knapp, wenn man jeden Pay-Per-View sich kauft, knapp 20, 21 Euro im Monat für alles an UFC. Und der Fight Pass ist ja sowieso eine sehr lohnenswerte Geschichte. Oder? Also, da kannst du ja immer Fights angucken. Und
ich habe den Fight Pass, seit es den Fight Pass gibt.
Ja, du hast halt das Geld, macht Spaß. Ja, ich habe dir auch mal, weißt du, ich habe dir mal einen Gutschein geschenkt für den Fight Pass.
Echt?
Ja, zum Geburtstag.
Hör auf.
Klar, das waren, glaube ich, 6 Monate Fight Pass, hatte ich dir damals geschenkt. Da hatten wir natürlich, ich glaube.
Ich schicke dir ein paar Puddings zum Geburtstag.
Ja, aber ohne Figürchen, die sind ja für deine Tochter.
Ja, die sind für meine Tochter, ja.
Aramis Yehudo gegen Aljamain Sterling. Endlich ist es soweit, endlich sehen wir diesen Fight zwischen den beiden. Und ich bin so unentschlossen, Matthias, das glaubst du gar nicht. Eigentlich spricht doch alles dafür, dass Henry Cejudo gegen Aljamain Sterling gewinnen sollte. Aber er war 3 Jahre weg. Sterling hat sich bewiesen mittlerweile. Der hat sich etabliert, ob man es mag oder nicht. Sterling ist angekommen als Champion im Bantamweight und Cejudo Goldmedaillist, Double Champion. Aber dieses große Aber, was über Cejudo schwebt, sind einfach die 3 Jahre Pause. Wie siehst du das?
Ich bin absoluter Fanboy von Henry. Für mich, neben John Jones, der beste Kämpfer, den ich je in der UFC gesehen habe. Ich glaube, der hat auch richtig was drauf als Trainer. Ich glaube, er kann Kämpfe gut analysieren. Super Typ. Auch wenn die Art und Weise, wie er sich manchmal verkauft hat, jetzt nicht meinen Nerv oder tatsächlich meinen Nerv getroffen hat, im negativen Sinne. Also diese Triple-C-Kacke und so. Aber das ist natürlich Schauspielerei. Wenn man hinter die Kulisse schaut, scheint das ein intelligenter, gut ausgebildeter Top-Kampfsportler zu sein, der sein Leben lang nichts anderes gemacht hat. Und die Karriere, die er hingelegt hat, Bilderbuchkarriere, da kann man eigentlich nur einen Film drüber machen. Ich finde es ein Hammer-Typen, richtig geil, aber du hast es vollkommen richtig analysiert, 3 Jahre raus aus dem Kampfbusiness oder sagen wir mal so, er ist ja die ganze Zeit drin gewesen, er hat auch unheimlich viele Top-Kämpfer trainiert oder mit ihnen trainiert, zum Beispiel ein John Jones, ein Jiří Prochazka, eine Wiley Tsang, eine Demetrius Johnson, ein, wen noch? Den habe ich vergessen.
Mit Demetrius Johnson?
Ich meine schon, dass er mit dem trainiert hätte.
Ja, ja, aber das war eher so ein hey, ich bin in der Nähe, wollen wir uns mal treffen? Ja, ja.
Ja gut, ich bin jetzt nicht, vielleicht nicht so tief drin wie du da auf Twitter und überall, Aber er hat schon ein hohes Ansehen auch bei den Kämpfern, oder?
Ja, und Fight-IQ vor allem. Ja. Das ist ja das Bemerkenswerte.
Auf der anderen Seite haben wir Aljamain Sterling, aktuell berechtigt der Champion, auch wenn wir ihn, glaube ich, die Kämpfe, die er gemacht hat, mit denen er den Titel gewonnen hat, nicht so hoch anrechnen können, ist trotzdem der Weg, den er vorher dahin gegangen ist, gezeichnet von einigen Top-Kämpfen. In der Vergangenheit jetzt, das spricht so ein bisschen gegen ihn, einmal den Titel gewonnen durch diesen unglücklichen Kniestoß, einmal den Titel verteidigt mit einem halbfertigen, also er war schon platt, DJ Dillashaw, der die Schulter kaputt hatte. Mhm. Auch so ein Ding. Und dann der eine Kampf, den er gewonnen hat, der relativ ausgeglichen war. Also keine mega dominante Leistung, als dann der Rückkampf war. Nach dem Kniestoß schon gewonnen. Klar, kann man an AJ geben. Aber Petr Yan sah da auch nicht schlecht aus. Hat auch seine Momente gehabt. Also, was können wir jetzt also von Sterling halten? Die letzten Kämpfe waren nicht so überzeugend. Davor allerdings super Kämpfe hingelegt. Sandhagen relativ schnell besiegt. Also er hat schon was drauf. Ich glaube, wir unterschätzen ihn stark. Er ist ein super Kämpfer. Ich befürchte fast, der gewinnt das Ding am Wochenende.
Ehrlich?
Mein Herz schlägt für Henry, ganz klar. Ich habe mich eben schon geoutet als Fanboy. Ich finde ihn mega. Aber diese 3 Jahre draußen zu sein und dann einen Titelkampf zu machen, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ist schon eine harte Nummer.
Ein bisschen befürchte ich das aber auch, dass er zu lange weg war. Das ist bei Jones die eine Sache gewesen.
Weil bei Jones hatte ich die Angst auch.
Ja, aber er hat ja auch keinen guten Ringer als Gegner bekommen. Weißt du, was ich meine?
Stimmt, ja.
Henry Cejudo bekommt den besten Ringer der Gewichtsklasse. Vielleicht der beste. Ne? Wir haben ja immer noch Merab Dvalishvili und das ist der Trainingspartner von Sterling.
Ja.
Aber jetzt mal ehrlich, das ist kein sicheres Ding für Cejudo. Aber auch nicht für Sterling. Das ist halt eine richtige Überraschungstüte. Wir können einfach nicht sagen, wie gut Cejudo nach 3 Jahren zurückkommt. Das
ja, es sind
ja
zwei, genau, es sind zwei ganz wesentliche Fragezeichen. Einmal 3 Jahre Pause auf der Seite von Henry. Auf der anderen Seite haben wir einen Aljamain Sterling, der jetzt in den letzten Kämpfen zweimal nicht stimmt, aber im letzten Kampf wurde er nicht gefordert. Gegen Dillashaw, da kann er natürlich nichts für, um Gottes Willen. Ja. Aber da ist er jetzt nicht gefordert worden. Das war halt. Das ist
nicht seine Schuld, aber.
Nein, absolut nicht.
Das finde ich auch so ein bisschen schade, weil man nimmt. Dillashaw hat dadurch, dass er so unfit in diesen Kampf gegangen ist, er hat ihm einfach auch diese Legitimierung, sage ich mal, genommen, ja, zu sagen.
Ja, diesen greatest moment hat er ihm genommen.
Ne? Ja, weil jetzt heißt es nur, ja, komm. Da hat ja nur einarmig gekämpft, so, ne? Ist klar, dass er gewonnen hat. Was eigentlich schade ist, weil, ne, hätte er jetzt gegen einen topfitten Dillashaw gewonnen, dann hätte man gesagt, wow, toller Sieg.
Ja.
Aber so sagt man sich so, naja, komm, ist ja jetzt nicht so. Ja. Deshalb braucht er auch diesen Sieg gegen Cejudo. Damit zementiert er sich.
Wobei die Hater werden dann auch sagen, 3 Jahre raus aus dem Fight-Business, ne, kein Kunststück. Aber die Hater wird es halt immer geben. Fakt ist, ich halte Sterling für einen Superkämpfer. Das ist keine Flitzpiepe. Der hat richtig was drauf. Der ist top austrainiert. Der hat Fähigkeiten im Stand, im Ringen. Gutes BJJ. Der ist in allen Belangen ein kompletter, guter Kämpfer. Und ich bin mir sicher, wenn er den Kampf gewinnen will, dann muss er auch seine Bestleistung, seine Bestform bringen. Denn Henry wird top vorbereitet in diesen Fight gehen. Der hat ein mega Team um sich drumherum, mit denen er schon seit vielen, vielen Jahren arbeitet. Er ist mit einem Bein immer so im Fight-Business drin gewesen, hat mit verschiedenen Leuten trainiert. Das heißt, er weiß, auf welches Niveau er seinen Körper und seine Fähigkeiten bringen muss, um so einen Titelkampf bestreiten zu können.
Ja, kann man nicht anders sagen.
Er ist nicht so, oder sagen Sie mal so, um so ein Beispiel zu nennen, er ist jetzt nicht so ein Lebemann in der Vergangenheit gewesen wie ein Connor.
Ja, wo du dich gefragt hast, naja, kommt er jetzt überhaupt fit in den Käfig und hat er es überhaupt ernst genommen und so. Wenn du Double Champion geworden bist und die Olympischen Spiele gewonnen hast, dann kann man gar nicht an seiner Athletik, sag ich mal, zweifeln.
Nein, nein. Und man hat, wie gesagt, das Gefühl gehabt, dass er schon in der Vergangenheit im Fight-Business drin war. Und ach, Davison Figueiredo, mit dem hat er auch zusammengearbeitet. Auch ein super Kämpfer.
Ne? Ja, absolut.
Und das ist übrigens auch so ein Zug, der Henry unheimlich sympathisch für mich macht. Lassen wir mal das Gegacker mit seinem Triple-Dingsbums weg. Aber wenn du dann siehst, wie er mit anderen Kämpfern umgeht, der Respekt untereinander, wie er sich gefreut hat, als Figueiredo gewonnen hat, das kam für mich echt rüber, das kam für mich herzlich drüber. Und da hast du halt gemerkt, dass er noch in diesem Fight-Business drin ist, dass er dafür brennt. Ne?
Obwohl das ja seine Gewichtsklasse quasi ist.
Ja.
Weißt du? Das ist ja das Besondere, dass Figueiredo da im Flyweight gewinnt und Henry feiert das ab, als ob er selber den Gürtel da wieder zurückgewonnen hat.
Ja.
Das zeigt auch einfach, er ist auch echt schlau. Das ist es. Weißt du, das habe ich auch damals, wir haben ja damals schon einen Podcast gemacht.
Ja, ja.
Als er gegen Moraes gekämpft hat. Vor 3-4 Jahren. Mhm. Und weißt du, was wir damals so gefeiert haben an Cejudo?
Ja, ich weiß es noch.
Dass er in der ersten Runde echt abgekackt hat, aber dann sich von Sekunde zu Sekunde, er konnte seinen Gegner lesen, er wusste, was muss er ändern.
Ja.
Und anfangs sah er nicht gut aus, aber dann, je länger der Fight ging, desto besser wurde Henry Cejudo und das ist sein Fight-IQ. Ich denke nicht, dass Aljamain Sterling das hat. Dieses Fight-IQ, ich würde fast schon so weit gehen, ja, und sage, Cejudo hat das beste Fight-IQ der gesamten UFC. Oder den besten Fight-IQ.
Ich habe es ja in der Vergangenheit schon mal gesagt. Das wäre so ein Typ, mit dem würde ich gerne mal trainieren.
Ja.
Den hätte ich gerne mal als Trainer. Wenn ich mir so einen Trainer aussuchen dürfte, ich würde gar nicht an die großen Trainertypen denken. Als erstes denke ich da an Henry. Den würde ich gerne mal als Trainer haben. Ich glaube schon, dass er da echt Fähigkeiten hat. Und wenn der will und würde da auch in Zukunft noch als Trainer in diesem Sport arbeiten, der könnte schon einige Leute richtig zurechtschmieden.
Hat er ja auch schon. Weißt du?
Ja.
Der Typ ist ein echtes Mastermind, finde ich. Ich hoffe, man versteht, was ich damit ausdrücken will. Einfach, ich denke einfach, dass er so schlau ist. Er sieht Dinge, die kein anderer sieht. Er weiß besser als alle anderen, was gemacht werden muss. Er ist verrückt. Gut. Matze. Co-Main Event. 5 Runden. Ebenfalls 5 Runden. Dabei ist es kein Titelfight. Bilal Muhammad gegen Gilbert Burns. Was sagst du dazu? Plötzlich, oder? Aus dem Nichts?
Das ist plötzlich aus dem Nichts. Also erstmal müssen wir beiden Kämpfern dankbar sein für die gute Unterhaltung, die sie uns am Wochenende bringen werden. Ich bin mir sicher, das wird kein langweiliger Kampf. Ich bin, also das ist ja überhaupt das Geile. Es sind ja 3 Kämpfer, / innen, auf dieser Fightcard, die mich absolut begeistern, wo ich Fan von bin. Und zwar meine ich die Kämpferin Jessica Andrade, Gilbert Burns und Henry Cejudo. Von allen dreien bin ich ja echt angefixt. Jessica mit meiner Lieblingsfrauenkämpferin.
Absolut.
Gilbert Burns finde ich schon immer geil, habe ich, glaube ich, in vielen Podcasts schon gesagt. Und Henry habe ich eben für mich auch schon geoutet. Also das ist schon mal super. Die beiden, also das muss man ja, Bilal und Gilbert, echt, das sind 2, die haben richtig Eier und das sind welche, die sagen, wir nehmen jeden Fight zu jeder Zeit und wir kämpfen auch jeden. Und die beiden sind wirklich so.
Die meinen das ernst und die beweisen es auch. Das ist ja das Besondere. Das sind keine Labersäcke, sondern die steigen da rein mit ganz kurzer Vorbereitung und knallen da auf einmal einen 5-Runden-Fight hin. Das ist ja das Wahnsinnige in meinen Augen. Oder?
Ja, wir haben hier wirklich 3 absolute Megakämpfer, die unheimlich aktiv sind. Und damit meine ich Bilal, Gilbert und Jessica. die echt abliefern, die wirklich jeden zu jeder Zeit immer kämpfen. Auch Jessica Andrade, die ist ja auch so eine, oder?
Ja, aber das hat ja auch schon mal einen Sieg gekostet.
Haben wir schon mal drüber gesprochen, ja. Genau. Habe ich damals vorausgesagt. Nichtsdestotrotz, meine Lieblingskämpferin oder eine meiner Lieblingskämpferinnen, ich finde die einfach super. Und zu den beiden, die das Co-Main-Event machen, ja, ist eigentlich schon alles gesagt. Top-Leute, die beide für die Zukunft auf alle Fälle auch nochmal einen Titelfight bekommen sollten. Wobei für Mohammed wäre es der erste Titelfight. Burns haben wir schon mal gesehen gegen Usman. Aber beide sind halt wirklich, ja, sind halt Typen, denen muss man früher oder später nochmal die Chance geben in einem Titelfight.
Denkst du nicht auch, dass wenn die beiden jetzt das Co-Main-Event machen, dann kannst du doch eigentlich gar nicht mehr rechtfertigen, warum Colby Covington einen Titelfight im Welterweight bekommen sollte?
Naja, bei Colby ist es halt so, das ist halt der Moneymaker. Hm?
Ja, aber der inaktive Moneymaker.
Ja, aber wie viel interessiert das die UFC? Die UFC weiß, dass egal wie sie sich entscheiden, und sie haben sich ja mehr oder weniger schon entschieden für Colby Covington, sie wissen aber, dass Burns und Muhammad Typen sind, die akzeptieren das, die nehmen das hin, die werden nicht zickig, sondern die warten nach wie vor auf ihre Chance. Und wenn die 24 Stunden vorher einen von beiden anrufen, dann springt der ein oder der andere für Burns oder Edwards, Entschuldigung, für Colby oder für Edwards doch, die springen sofort ein. Das heißt, die UFC weiß haargenau, mit denen können wir vom Prinzip her machen, was wir wollen, weil die kämpfen alles und jeden.
Oder mit anderen Worten, die lassen sich ausnutzen.
Das hört sich jetzt böse an, weil ich möchte es eigentlich gar nicht sagen, aber man könnte es fast denken. Weil Burns ist halt so ein Typ, den kannst du gegen alles und jeden stellen, wo du echt denkst, ah, der lässt sich schon ausnutzen. Ich hoffe nur, das wünsche ich wirklich von tiefstem Herzen, dass die UFC richtig fett Kohle bezahlt.
Ja, wer weiß. Da müssten sie zu One, da gibt es scheinbar 20 Millionen.
Was dann wieder ein anderes Thema wäre, aber dazu müsst ihr dann bei Carsten auf dem YouTube-Kanal euch das eine oder andere anschauen.
Ist verrückt, wenn man sich denkt, wir haben Mai und es ist das dritte Mal, dass Burns dieses Jahr kämpft. Wir haben Mai, ja?
Das ist eine Maschine.
Das ist ein dritter Fight. Wir haben Anfang Mai. Wir haben nicht Ende, wir haben Anfang Mai. Matthias, hast du dir eigentlich schon überlegt, wenn jetzt TUF rauskommt, besprechen wir dann auch brav jede Episode?
Naja, wenn es um die Klickzahlen geht, sollten wir das machen, oder?
Wenn es um McGregor geht? Ja.
Ja, aber wir kommen ja nicht drum herum. Es ist ja nun mal der Typ, der am meisten Leute zieht.
Hm? Es ist das erste Mal, dass die meisten Leute sich eine Folge TUF reinziehen, sage ich dir ehrlich.
Ich muss heute Morgen meiner Mutter erklären, wer das ist.
Ja, wieso?
Ja, weil ich in meinem Studio hier immer noch die kaputte Connor-Tasse habe, wo der Henkel abgebrochen ist. Von da hat meine Mutter gesagt, willst du die Tasse nicht mal wegschmeißen? Da habe ich gesagt, Mutter, das ist die Tasse von Connor. Die schmeiße ich erst weg, wenn er aufhört zu kämpfen. Und den Henkel klebe ich wieder an, wenn er das nächste Mal in den Käfig steigt.
Ja, Wahnsinn. Dann, ja gut, hoffentlich können wir alle den Moment noch miterleben, in dem der Henkel wieder drankommt.
Ja, und dann habe ich meiner Mutter erklärt, wer Conor McGregor ist. Dann sagt meine Mutter, warum habe ich den noch nie gesehen? Dann habe ich zu ihr gesagt, Mutti, weil du immer Boxen guckst und nicht die Käfigkämpfe.
Findet sie MMA zu brutal?
Nein.
Ah, okay. Ja, Jessica Andrade hast du gerade angesprochen, Matthias. Die kämpft auch wieder mit einem nicht ganz so schnellen Turnaround wie beim letzten Mal, aber sie ist schon flott wieder im Fight. Ist das ihr zweiter Fight, glaube ich, jetzt dieses Jahr? Wenn ich mich nicht täusche, oder? War nicht der erste Fight im Dezember und dann ist sie im Januar in Rio de Janeiro eingesprungen?
Ja, man denkt, die Kämpfe wären schon in diesem Jahr gewesen, aber ich glaube, du hast recht. Brauche mich nicht dir zu widersprechen.
Wenn Jessica Andrade kämpft, dann sollte man hingucken. Das ist auf jeden Fall kein langweiliger Fight. Ich weiß noch, wie sie Lauren Murphy da für eine 15 Minuten Boxsackübung rangeholt hat. Für ihr Warm-up am Boxsack quasi. Brutale Kämpferin, ja. Super viel Wumms an den Fäusten, super viel Druck. Macht einfach Spaß, ihr zuzugucken. Kann man auch gar nicht anders formulieren.
Die macht attraktive Kämpfe, absolut.
Ich will tatsächlich noch einmal kurz über Burns gegen Muhammad sprechen, weil wir haben jetzt nur ein bisschen über das Ganze drumherum gesprochen, aber gar
das
nicht,
stimmt, ja,
wie wir denken, wie der Fight aussehen wird. Burns bedeutet für mich eine Sache, und zwar, Achtung, die Wrestler wollen nicht auf dem Boden mit ihm. Das war einmal bei Khamzat der Fall und vor allem auch bei Kamaru Usman. Ich kann mir vorstellen, wenn jetzt ein Kamaru Usman und Habsa Shimav so viel Respekt vor diesem Ground Game von Burns haben, dann muss es Belal Muhammad auch haben. Und bei Belal Muhammad, der hat sich wirklich gut entwickelt, aber der hat immer so krass Coach Khabib und so weiter und so fort gelobt. Und jetzt hat er halt gar nicht mehr Coach Khabib. Was wird aus Belal Muhammad? Der Typ sah so gut aus in seinen letzten Fights. Der Wahnsinn. Der hat sich so stark weiterentwickelt. Hier trifft einfach wieder ein brutaler Wrestler auf einen brutalen Grappler. Dieser brutale Grappler hat aber im Gegensatz zu Belal Muhammad auch explosive Fäuste. Richtig spritzige Fäuste. Das hat Belal Muhammad nicht. Ich würde es Burns gönnen, aber es ist nicht allzu lange her. Da hat er noch 15 Minuten gegen Masvidal gekämpft und ich denke immer an deine Worte, das ist zu früh und das wird ihm nicht gut tun.
Ja, aber wir wissen jetzt auch nicht genau, wie gut Belal im Training ist oder war, oder?
Der hat sich vorbereitet, obwohl er gefastet hat, weil ein Teamkollege von ihm einen Fight hatte. Der hat quasi zusammen mit ihm trainiert.
Also was? Was ich bei Belal hoch anrechne, ich mag zu behaupten, er hat auch einen hohen Fight-IQ.
Ja, ja.
Weil er hat sich in seinen Kämpfen immer weiterentwickelt, hat sich sehr gut auf seine Gegner eingestellt. Ich finde, das hat er immer clever gemacht irgendwie.
Durchaus, ja. Und Burns?
Gilbert Burns ist da mehr so der emotionale Kämpfer, oder?
Also der Impulsive eher, der auch einfach mal Kopf aus, Fäuste reden lassen oder Fäuste denken lassen, besser gesagt?
Ich glaube schon, ja.
Okay. Interessant.
Vermute ich.
Ja, haben wir auch.
Burns ist schon manchmal so ein bisschen Draufgänger. Ich find, er macht die Kämpfe auch attraktiv, klar. Aber geht gefühlt auch ein höheres Risiko ein als Belal Muhammad.
Das haben wir aber auch bei Dingen gesehen, bei dem Khamzat-Fight, dass Burns eher auch gerne mal impulsiver ist.
Mhm.
Matthias, wen würdest du hier als Sieger sehen?
Puh. Belal habe ich bisher immer unterschätzt. Auch bei Vincenzo Luque habe ich damals auf Luque getippt, meine ich. Bei Stephen Wonder bei Thompson habe ich auf Thompson getippt. Bin jedes Mal auf die Nase gefallen, wenn ich gegen Belal getippt habe. Aber ich mache es diesmal wieder. Wenn ich schon als Fanboy Henry verlasse, dann kann ich das jetzt nicht auch noch mit Gilbert machen.
Zudem musst du dann wenigstens halten, ne?
Ja, genau.
Ja, gut. Ich denke, lass mich mal kurz schauen. Bryce Mitchell gegen Movsaev Luev. War das bei UFC 288? Ich muss jetzt die Fightcard auch aufmachen. War das bei UFC 288? Der Fight ist ausgefallen. Kann aber auch sein, dass das für 289 erst angepeilt war. Nee, doch. Bryce Mitchell gegen Movsaev Luev fällt aus. Bryce Mitchell hat sich verletzt. Stattdessen kämpft Movsaev Luev jetzt gegen Diego Lopez. Ein Brasilianer, der aber in Mexiko gerankt ist. Wir haben noch ein paar interessante Fights drauf. Und zwar, ey, Matthias, also ein Fight, der in den Prelims, ich glaube, richtig brutal wird, ist Drew Dober gegen Matt Frivola.
Ja, Drew Dober ist auch jemand, der immer interessante Kämpfe macht. Und Matt Frivola, das ist auch so ein Schlachtross. Also, ich denke, da wird es richtig knallen zwischen den beiden.
Damit ist der Freitag auf, nee, der Samstag auf Sonntag ebenfalls gesichert. Und ein paar Worte übers Boxen müssen wir natürlich auch noch verlieren. Wir haben Samstag auf Sonntag Canelo gegen John Ryder. Nicht der Fight, den die Fans sehen wollten. Der Fight, den es jetzt aber gibt. Canelo boxt da vor 60, nee, 50.000 Zuschauern. Wird sich das im Nachhinein reingezogen oder live bei dir zu Hause?
Also in dem Falle werde ich auf alle Fälle UFC schauen und mir dann Canelo später anschauen.
Gut, Matthias, hatten wir noch irgendwas? Also wir hatten die letzte UFC Fight Night. Willst du dazu noch ein paar Worte verlieren?
Wollen wir dazu noch sagen? Main Event war geil, war ein guter Fight, hat Spaß gemacht. Aber müssen wir jetzt darüber noch viel Worte verlieren? Weiß ich nicht.
Es war auf jeden Fall ein guter, ein knallender Knockout. Also der Knockout, der war, boah, wie der da nach hinten geklappt ist und dann hinterher, war ordentlich.
Ja, und ansonsten, ich überlege gerade die anderen Kämpfe. Ich habe es jetzt gar nicht mehr so 100% im Kopf. Ich müsste jetzt echt überlegen. Müsste mir auch die Fightcard nochmal aufmachen, um mich daran zu erinnern. Ich habe jetzt nur wirklich den Main Event so richtig im Kopf. Ich habe zwar die Karte geschaut, die Prelims habe ich auch nicht geguckt. Ach ja, diesen Brasilianer, den fand ich noch ganz gut. Diesen Borallo.
Caio
Naja, das ist auch ein Freak. Den finde ich ganz spannend. Da bin ich mal interessiert, wie es mit dem weitergeht. Ja, da waren schon ein paar gute Fighter dabei, muss man schon sagen. Aber ich glaube, das ist jetzt weniger interessant für die meisten Zuhörer.
Wir freuen uns einfach aufs kommende Wochenende. Freitag auf Samstag ab 1 Uhr One. Mit einer wirklich pickepackevollen Fightcard. Ich bin auch gerade hier auf dem YouTube-Channel. Der YouTube-Channel von One heißt übrigens One Championship, hat 6,45 Millionen Abonnenten. Und am 6. Mai um 2 Uhr soll One Fight Night 10 Johnson vs. Moraes 3 laufen. Das bedeutet, ich habe mich da auch verarschen lassen. 6.5. um 2 Uhr nachts bedeutet Freitag auf Samstag, also 5. auf 6. Und das freut mich tatsächlich sehr, ja, dass wir Freitag auf Samstag dieses Event haben. Dann habe ich doch noch was, weißt du, wo ich mir dann reinziehen kann und nicht drei Dinge gleichzeitig. Das wäre so schade. Dann habe ich Samstag noch ein paar Themen, über die ich Videos rausballern kann. Geile Events,
Ah,
ja.
also bei mir wird es ein mega Kampfsportwochenende. Freitag One.
Ah, ja.
Samstag fahre ich erst zu We Love MMA nach Hannover. Da werde ich dann kommentieren, dann wieder ins Auto, zurück nach Hause. Ja, und dann nachts UFC und Canelo. Puh, also Kampfsportherz, was willst du mehr? Ich kriege nur das Gefühl nicht los. Ich bekomme Ärger zu Hause, wenn ich meiner Frau so viel Kampfsport antue. Da muss ich noch sehen, wie ich aus der Nummer rauskomme.
Habt ihr nur einen Fernseher, Matze?
Nein, wir haben natürlich mehr Fernseher.
Aber
Ich hatte sogar früher, jetzt haltet euch fest, vier Fernseher.
dir geht's einfach zu gut.
Einen im Wohnzimmer,
Ja.
einen im Schlafzimmer, einen im Esszimmer. Und einen in meinem Trainingszimmer.
Hattest du zu Hause ein Trainingszimmer?
Ja, ich hatte zu Hause einen Trainingsraum, da standen Crosser, ein Fahrrad und ein Laufband. Ich habe dann oft also in der Zeit, wo ich noch Wettkampf-Bodybuilding gemacht habe ich mein Cardio-Training sehr oft zu Hause gemacht, weil ich da an manchen Tagen auch zweimal am Tag Ausdauertraining gemacht habe. Einmal morgens, nüchtern, direkt nach dem Aufstehen und einmal abends noch.
Hat das irgendeinen Effekt, wenn man auf nüchternen Magen trainiert?
Im Großen und Ganzen nein.
Okay, also.
Ist nicht zwingend erforderlich. Aber als Wettkampf-Bodybuilder habe ich natürlich auch verschiedene Medikamente genutzt, Und die sind effektiver gewesen, wenn ich nüchtern war.
Ach was, okay. Wie, du hast, hä? Nee, Spaß. Ja, und ich finde das eine spannende Thematik, dieses auf nüchternen Magen trainieren. Aber so jetzt für mich zum Beispiel würdest du sagen, das bockt eigentlich gar nicht. Das macht gar keinen Unterschied.
Ob du eine halbe Stunde morgens nüchtern Fahrrad fährst oder nachmittags eine halbe Stunde Fahrrad fährst, der Kalorienverbrauch wird der gleiche sein. Nur weil du nüchtern bist und eine halbe Stunde Fahrrad fährst, verbrennst du nicht automatisch mehr Kalorien.
Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, wenn man jetzt Sport gemacht hat, sollte man danach etwas essen und falls man nichts isst, ist das schlecht? Fragezeichen.
Es kann unter Umständen schlecht sein, wenn du danach nichts isst, je nachdem, ob du in einem Kaloriendefizit bist oder nicht. Kann es natürlich passieren, wenn du nach dem Sport nichts zu dir nimmst, dass der Körper vielleicht Muskulatur abbaut, auf gut Deutsch verbrennt und sich praktisch die Energie von der Muskulatur holt. Also der Bodybuilder, der würde das Risiko nicht eingehen, der wird nach dem Training immer essen.
Ist es wichtig, wie viel? Oder Hauptsache?
Das ist unterschiedlich. Je nach Körpergewicht, nach Muskelmasse sollte man schon eine bestimmte Menge noch essen, aber das ist halt dann von Athlet zu Athlet unterschiedlich.
Spannend. Cool, Matthias. Dann würde ich sagen, vielen Dank für deine Zeit. Wir freuen uns aufs Wochenende und das Schlusswort, das gehört dir.
Ja, ich glaube, wir haben jetzt schon relativ lange Podcast gemacht und deswegen fasse ich mich kurz. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie wir aufs Wochenende. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat euch gefallen, auch wenn wir am Anfang ein klein bisschen abgeschweift sind und nicht so viel über den letzten UFC-Event, über die Fight Night gesprochen haben. Hoffe ich, wie gesagt, trotzdem, dass es euch gefallen hat und dass ihr nächste Woche wieder dabei seid. Ich freue mich jedenfalls jetzt schon richtig darauf, nächste Woche mit dir drüber zu sprechen, Carsten, was wir alles so am Wochenende erlebt haben. Ja, für mich ein Riesenwochenende. Relove MMA, UFC, One Championship, Canelo. Ach ja, Kampfsportherz, was willst du mehr? Bleibt gesund, bleibt stabil, bis zum nächsten Mal. Ciao.